Angefangen hat ja alles 1895 mit dem Turnverein. Da war aber noch gar nichts mit Fußball. Und Turnen und Fußball waren ja auch zwei unterschiedliche Welten. Das ist die erste Vereinsfahne der Fortuna. Die ist ungefähr von 1896.
Marco Langer ist echter Fortuna-Fan. Der Düsseldorfer kümmert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich um das Archivieren von Zeitungsausschnitten, Ton- und Filmdokumenten über den Verein. Belegt ist, mit den ersten Fußball-Regionalklassen zur Jahrhundertwende kommen auch die Regeln. Spielfelder müssen frei sein von Bäumen und Sträuchern, die Sporthosen müssen das Knie bedecken. 1914 erhält Fortuna Düsseldorf die Lizenz zum Spielbetrieb in einer Liga. Gegner kommen aus Solingen, Oberbarmen oder vom Niederrhein. Schon bald muss der Fußball wegen des Kriegs eine Zwangspause einlegen. Doch dann geht es für die Fortuna bergauf. 1927 erstmalig Bezirksmeister, 4 Jahre später Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft.
Fortuna zählte in den 30er Jahren mit zu den 3, 4 ganz Großen, nämlich Schalke, Nürnberg und Fortuna. Und später kam dann noch der Dresdner SC dazu. Das war aber dann schon mehr so Anfang der frühen 40er Jahre.
1933 steht Düsseldorf gegen Schalke 04 im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Wochenschau berichtet.
Der Fußball rollt. Die Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 betreten den
Platz. Das Spiel endet 3:1 für Düsseldorf. In der Folgezeit werden die Bilder getrübt von Hakenkreuzfahnen und Hitlergruß in den Fußballarenen. In der Reportage des Meisterschaftsendspiels von 1936, Düsseldorf gegen Nürnberg, wird der Zusammenhalt im Sport regelrecht propagiert.
1:1 und weiter geht der Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft. Und eben ein reizendes Bild, das für die Kameradschaft der beiden Mannschaften spricht. Kobierski hatte eben eine Selterflasche, da kam plötzlich Seppel Schmidt, der Nürnberger, hinzu und Kobierski reichte Seppel Schmidt die Selterflasche. Das ist die wahre Sportkameradschaft, so wie sie sich aus diesen kleinen Bildern hier in diesem heißen und großen Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft offenbart.
Fortuna verpasst den Titel und wird Vizemeister. Hans-Georg Noack, heute Ehrenpräsident, ist in jener Zeit regelmäßig im Stadion am Flingerbruch.
Das war ein echtes Sonntagsereignis. Mein Vater war mit Nationalspielern der Fortuna befreundet. Ich bin also dann jeden Sonntag zum Fußball gegangen, von meinem 7., 8. Lebensjahr an und kann also sagen, seit 1937 habe ich so gut wie kein Fortuna-Spiel versäumt.
In den Jahren der Nazi-Diktatur verlassen viele Spieler die Clubs und flüchten ins Ausland. Aus Fußballvereinen werden Kriegsspielgemeinschaften. Bei der späteren Entnazifizierung gelten die Düsseldorfer Spieler als unpolitisch und unverdächtig, sagt Historiker Tom Koster.
Paradebeispiel ist sicherlich Paul Janis. Bis in die 70er Rekordnationalspieler, damals abgelöst worden von Uwe Seeler, der komplett tadellos dasteht. Eine Entnazifizierungsakte aufweist. Janis war noch nicht einmal Mitglied in der Partei.
Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es für Fortuna in der Oberliga West weiter. Hans-Georg Noack erinnert sich an die Zeit der Kalorienspiele.
Da fuhr man dann meistens aufs Land, dann wurde man vom TV Büderich eingeladen, da gab es ein gutes Essen und hinterher auch irgendetwas an Lebensmitteln zu einer Zeit, an der die Menschen damals echt Hunger litten. Ich kann mich an Spiele erinnern, da gab es also dann 2 Flaschen Wein und Pfund Butter und für jeden Spieler gab es dann so ein, heute würde man sagen, Fresspaket. In einer Zeit, wo man sich für Geld nichts kaufen konnte und Lebensmittel echt knapp waren.
Der Spielbetrieb in den Stadien läuft wieder an, die Fans sind hungrig nach Fußball.
Als ich in den Anfang der 50er Jahre zum Flingerbruch gefahren bin, dann standen bei einem Meisterschaftsspiel, wo 30.000 Zuschauer im Flingerbruch waren, standen da vielleicht 400-500 Autos auf dem Parkplatz. Da hatte keiner ein Auto, da kam alles zu Fuß.
1954 wird Deutschland im Spiel gegen Ungarn Fußball-Weltmeister.
Angriff der Ungarn durch Tibor, alleine durch, Turek erst im Tor heraus, hat gerettet, Nachschuss von Hidekuti, ans Außennetz. Toni, du bist Gold wert.
Im Tor der deutschen Mannschaft steht der Düsseldorfer Toni Turek.
Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss. Gehalten von Toni, gehalten. Aus. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Da hat er also wohl das Spiel seines Lebens gemacht. Er hat tatsächlich einen Grundstein für eine Weltmeisterschaft gelegt, die für das damalige Deutschland ein unglaublich emotionales Ereignis war.
Die Zeit des Profifußballs hält Einzug in die deutschen Ligen. Hans-Peter Noack führt in den 1950er Jahren die Gehaltsliste der Fortuna.
Das Grundgehalt für die Stammspieler war 320 D-Mark. Und dann gab es also für einen Auswärtspunkt 150 und für einen Heimpunkt 100 D-Mark. Dann gab es dann auch immer noch so das sogenannte Handgeld. Da kriegte man dann so für eine Spielzeit so 5.000 bis 10.000 Mark. Das hat sich also nach dem Aufkommen des Fernsehens und der damit transportierten Werbung in den 80er Jahren völlig verändert. Seitdem ist also ein gewaltiger Sprung ins heute fast unanständig Unfassbare gekommen.
24. August 1963, die neue Fußball-Bundesliga startet. Große Namen sind dabei, wie der Meidricher SV und Preußen Münster.
Das kalte Regenwetter konnte Norddeutschlands Fußballenthusiasten nicht davon abhalten, unter der Schirmherrschaft von 30.000 Münsteranern bei einer der heiß umstrittenen Bundesliga-Premieren mit dabei zu sein.
Obwohl die Eintrittspreise auf 3 Mark für einen Sitz und 8 Mark für einen Stehplatz steigen, ist der Andrang riesig. Rund 300.000 Zuschauer strömen in die Stadien.
Auf dem Anmarschweg standen überall unsere Kassierer. Die hatten so eine Art Bauchladen wie Zigarettenverkäufer vor dem Bauch und spulten dann von einer Rolle die Karten ab und kassierten das Geld. Da kam der in so eine Klappe rein. Also die würden heute totgeschlagen und beraubt.
Fortuna muss sich zunächst mit der zweiten Regionalliga West begnügen. Der Aufstieg in die höchste deutsche Fußballklasse gelingt 3 Jahre später. Bei vielen Clubs verdienen inzwischen Profispieler gutes Geld, anders in Düsseldorf.
Als wir 1966 aufgestiegen sind, arbeiteten noch alle Spieler hauptberuflich irgendetwas anderes. Training war 3-mal in der Woche, abends um 18 Uhr. Als wir 1971 aufgestiegen sind, waren immerhin noch 80% berufstätig. Und dann wurden sie alle Vollprofis und da waren natürlich auch die Gehälter entsprechend.
Die Mannschaft spielt inzwischen im neuen Rheinstadion. Dort gelingen legendäre Siege wie der über den FC Bayern München 1978.
87. Spielminute, neuer Spielstand 7:1.
Für die Bayern bis heute die höchste Auswärtsniederlage. In dieser Zeit jubelt die Fortuna 2-mal hintereinander als deutscher Pokalsieger.
Fortuna Düsseldorf ist der deutsche Pokalsieger 1980, und Sie können sich vorstellen, was da unten jetzt los ist. Im Mittelkreis. Otto Rehhagel umarmt seine Jungs.
Kommt dadurch im Europapokal bis ins Finale. Fan Marco Langer spricht noch heute vom heiligen Spiel in Barcelona.
Ich war auch bei dem Spiel, war 17,5 und habe einen ziemlichen Kampf mit meinen Eltern führen müssen, dass ich da hinfahren durfte. Aber es ist natürlich ein absolutes Highlight in der Vereinsgeschichte. Und in dem Stadion waren, ich meine, 56.000 Zuschauer und der überwiegende Teil war aus Barcelona. Und das Kuriose war, ich weiß noch, als der Sonderzug da ankam, wir sind zu Fuß zu dem Stadion gelaufen. Und wir sind dann in das Stadion reingegangen und wir sind mitten durch die ganze Gerade der Barcelona-Fans gelaufen. Das wäre heute undenkbar. Es gab keine Randale oder so. War ein tolles Erlebnis, nur leider das falsche Ergebnis. 3:4 nach Verlängerung für Barcelona. Ob wir nochmal ein Europapokalfinale erleben?
Die Jahre danach sind ernüchternd. Schlechte Leistung, Zuschauerschwund, gute Spieler müssen verkauft werden. Der Club steigt ab bis in die 4. Liga. Sekunde. 2012 gelingt der Wiederaufstieg in die erste Bundesliga durch ein Match gegen Berlin, das an Kuriositäten nicht zu überbieten ist. Eine Minute vor Spielende glauben die Zuschauer, den Abpfiff gehört zu haben, stürmen den Rasen und feiern. Der Fernsehkommentator ist außer sich.
Eine Minute noch, das Spiel ist noch nicht aus. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Bengalos. Das kann doch nicht wahr sein, dass man diese eine Minute, wenn man 15 Jahre gewartet hat auf Bundesliga, nicht auch noch abwarten kann. Was macht ihr denn hier alle? Tut mir leid, aber das regt einen auch am Mikrofon auf.
Marco Langer war an jenem Abend ebenfalls im Stadion. Fast schämt er sich für das Verhalten der Fans.
Ja, ich war entsetzt. Das hat mir ziemlich die Stimmung verhagelt, muss ich sagen. Ich glaube, sehr vielen Menschen in dieser Stadt hat es die Freude doch an dem Aufstieg genommen. Freude ist okay, danach kann ja meinetwegen auch der Platz gestürmt werden, aber solange die Leute da noch spielen und so, geht das eben nicht.
Nach nur einem Jahr Bundesliga geht es wieder zurück in die ungeliebte 2. Spielklasse. Typisch Fortuna, sagen viele Fußballanhänger, vielleicht liegt es aber auch an den Veränderungen im Profifußball. Hans-Georg Noack findet, das Geld habe den Sport verdorben. Anfangs hätten Fernsehanstalten pro Saison 185.000 D-Mark an die Clubs bezahlt.
Da macht sich heute kein fürchterlicher Verein mit den Schuhe für zu. Ne? Und das, was ich am meisten vermisse, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das also in den 60er und 70er Jahren noch sehr stark da war, fehlt heute. Die Spieler haben untereinander sehr wenig Bezug. Wir hatten damals also wirkliche Spielerfreundschaften. Heute bleibt das bei dieser geschäftlichen Grundlage des Ganzen etwas auf der Strecke. Ne? Und der Gedanke, dass man damals als ehrenamtliches Vorstandsmitglied also Geld bekäme, nicht? Der war also so verwerflich. Nicht? Also heute tut keiner mehr was zu sagen.
Wir sind stolz darauf.